wenn man Fehler bei Mitmenschen, bei Ehepartnern, bei Kindern erkennt. Wir können auch lernen, wie wir umgehen, wenn uns das Fehlverhalten wirklich betrifft. Wie Helene jetzt geschildert hat, Gori ten Boom, wie sie hat lernen, dass Gnade siegt in ihrem Leben drin über Schwieriges, Verletzendes, Demütigendes, Degradierendes. Gnade siegt. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, als was werden wir bekannt sein als Christen? Werden wir bekannt sein als Menschen, die eine gute, biblische, hohe Ethik haben? Und das vertreten, vor allem was das Thema Sexualität betrifft, in einer Zeit, in der das nicht mehr so gehandhabt wird. Oder werden wir mehr als Menschen, Christen, einen Ruf haben, wir sind sehr einfühlsam, wir sind sehr verständnisvoll, wir sind weltoffen, wir sind tolerant, wir hätten auch Verständnis, natürlich, wie es so zu einem Ehebruch gekommen ist und ja, einfach so, die Sexualität ist ja ein starker Trieb, ist doch alles okay. Die Zeit hat sich ja schliesslich geändert. Oder eine andere Frage, die sich stellt und der Bibeltext dann auch eine Antwort gibt. Was heisst eigentlich Gnade? Heisst eigentlich Gnade, okay, das ist jetzt daneben gewesen. Ja, wir sind alle nicht fehlerfrei. Und wenn ein gnädiger Gott, also ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger daneben leben und sündigen, spielt doch auch keine Rolle. Wir brauchen ja Gnade. Lassen wir es. Gehen wir einfach weiter. Leben, wie wir bisher gelebt haben. Also wir spüren ein sehr aktuelles Thema. Und wir wollen jetzt dem ein bisschen nachgehen. Uns im ersten Punkt dann versetzen in die Lage von Jesus. Zweiten und dritten Gliederungspunkt dann uns in die Pharisäer und Schriftgelehrten versetzen und im vierten Punkt dann über die ertappte Ehebrecherin. Der erste Gliederungspunkt, Achtung, Falle, Freund oder Feind der Sünder. Da kommen also jetzt die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Sie sind da fündig geworden, mit einer Frau, die daneben gelebt hat. Also nur schon das von Anfang an müssen wir betonen, sie haben die Frau angebracht. Wir sind alle so weit sexuell aufgeklärt, dass es eigentlich zwei bräuchte, Mann und eine Frau. Wo ist denn der Mann, wenn sie doch auf frischer Tat ertappt haben, müsste ja auch ein Mann rum sein. Aber seltsamerweise haben sie den laufen lassen. Ich will das nicht interpretieren, aber man könnte da vieles sagen, wie Männer andere Männer schützen und für das Verständnis haben. Also sie kommen zu Jesus und sagen, Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Und es ist wirklich so, an der rechtlichen Lage jetzt nichts zu diskutieren, das steht im Alten Testament. Nun eben dort Mann und Frau, und es wird sehr unterschieden, ob es eine Frau hätte können um Hilfe rufen, also müsste man vermuten, es könnte eine Vergewaltigung gewesen sein. Da wird also sehr genau unterschieden, aber Ehebruch bringt Todesstrafe. Also das Alte Testament sagt nicht nur, was schlecht ist, was Sünd ist und wie man leben sollte, sondern wie man bestraft. Das Alte Testament kennt Todesstrafe. Wir würden jetzt Todesstrafe aussprechen bei Mord oder eben Vergewaltigung vielleicht, auch bei Ehebruch. Noch mehr zu denken gibt es uns. Es gibt drei Ursachen. Eben Götzendienst ist auch. Und der Hebrauch ist, der dritte Grund für die Todesstrafe ist Entweihung vom Sabbat. Wenn also einen am Sabbat geschafft hat, dann hätte er müssen gesteinigt werden. Also irgendwie hätten wir ein anderes ethisches Empfinden. Und nur schon das gibt uns, in Klammern gesagt, ein bisschen Sachen zum Nachdenken, wie Gott das so wertet. Also einfach den heiligen Tag für Gott, Zeit für Gott, wer Gott zu stellen, ist schon todeswürdig. Also okay, so ist es jetzt und das bestreitet Jesus auch nicht. Und wahrscheinlich weiss er, nein, das ist eine blöde Formulierung, er weiss, was in Jesaja 53 steht, auch was in Vers 8 steht über ihn. Er wurde verhaftet, verurteilt und hingerichtet. Und keiner hat sich darum gekümmert. Und doch wurde er wegen der Schuld seines Volkes, wegen der Schuld von uns Menschen, getötet. Da also schon vom Anfang an von dieser Predigt Evangelium. Es geht wirklich um Leben und Tod in dieser Gerichtsverhandlung da. Und wie es um Leben und Tod geht, weil die Strafe definiert ist für uns, ist Tod, ewige Trennung von Gott als Tod, hat Jesus die Strafe am Kreuz getragen. Soweit also jetzt die Sachlage. Und jetzt kommt eben die Falle im Vers 6 mit dieser Frage. Wollten sie Jesus eine Falle stellen? Es ist wie eine Weichenstellung. Du kannst links fahren oder du kannst rechts fahren. Es ist einfach daneben. Ganz clever haben sie das gemacht. Also Jesus hätte können sagen, ja, das steht im Gesetz drin, ich bin ja schließlich bibeltreu, oder? Also, die Frau, die muss gesteinigt werden. Er hat beim Grossteil von seinen Nachfolger völliges Unverständnis erlangt. Sein Ruf wäre demoliert gewesen, hätte der Ruf gehabt, ist ein Freund von Sünder und Zöllner. Er hatte mit denen auch zu Mittag gegessen und Gemeinschaft gehabt. Das hätten jetzt die Pharisäer nie gemacht. Also richtig gefühlskalt, hart drin, das muss man jetzt durchziehen. Er hätte natürlich auch können sagen, okay, also die andere Weichenstellung gegen rechts. Ja, nein, eben, man muss ja auch Verständnis haben für die Leute. Und das kann ja auch schnell passieren, so einen Seitensprung. Und man muss doch tolerant sein. Und lassen wir das. Ja, ja, wir lassen es. Es war jetzt ein bisschen daneben gewesen, es ist ein bisschen schräg, aber wir lassen es. Wäre das nicht eine Ermutigung? Wenn man ja irgendwo einem Kind in der Erziehung eine Strafe androht und dann machen wir es auch gleich nicht. Ja, nein, das ist jetzt gleich nicht ganz, ist nicht mehr zeitgemäss, Prügel, oder? Lassen wir es. Also hätte einfach können wählen, hart durchgreifen, gefühlskalt, gnadenlos oder einfach ermutigen, ja, es ist nicht so schlimm. Jesus wählt keinen von diesen beiden Wegen. Er wählt eben den dritten. Den Weg von der Gnade. Und den wollen wir nachher nachspüren. Was uns jetzt aber entgegenkommt, ist, Jesus steht da, ist so schön am theologisch lehren, und da kommen so pharisäische Nörgler. Die suchen nur mal das Haar in der Suppe bei dieser Ehebrecherin, aber natürlich vor allem bei Jesus selber, dass sie etwas haben zum Anklagen. Es sind Menschen, die völlig fürs Negative fixiert sind, und solche Art von Menschen gibt es so viel. um uns herum. Und vielleicht gehören wir selber dazu und die Gefahr ist einfach, wir lassen uns anstecken. So Menschen mit dem Schwächezoom, für die vielleicht, die nicht so Computer daheim sind, es gibt ja die Zoom-Funktion, wo man dann ein Bild oder ein Detail von einem Bild auf dem Bildschirm ganz gross machen kann, dass das Detail den ganzen Bildschirm füllt. Und so haben die Menschen drin in sich das Schwächezoom immer wieder angestellt. Sie haben das Bild von einem Menschen und jetzt sehen sie Schwäche und das wird Zoom, bis ganz gross ist und alles füllt. Und denen, wo man so miteinander umgeht, mit dem eingeschalteten Schwächezoom, die werden ruiniert. Und Gemeinschaft in einer Gemeinde drin, mit einem so einer Schwäche zum, die wird ruiniert. Es ist nicht das ganze Bild. Aber die Schwäche ist schon da. Also, was wir bei Jesus lernen, er wählt den dritten Weg, den Weg von der Gnade, den wir noch kennenlernen wollen, und er lässt sich nicht anstecken von dieser Nörgelerei, vom Schwäche zum, von den Pharisäern. Der zweite Gliederungspunkt, typisch menschlich. Jetzt gehen wir ein bisschen Richtung die Pharisäer. Was ist eigentlich die Haltung drin? Und die Haltung, ich nehme an, die finden wir bei uns wieder. Sie bringen da eine Ehebrecherin. Die hat einfach jetzt den Titel bekommen in dem Text rein, die Ehebrecherin. Aber irgendeinen Namen hat sie doch gehabt. Aber für die ist das nur die Ehebrecherin. Eben, wie es jetzt dazu gekommen ist, wo jetzt echt der Ehemann ist, oder eben der andere, wo, das ist alles gleich, das ist einfach Fall, Ehebruch. Ethisch Fall, Ehebruch. Was mache ich jetzt da damit? Wie bewerte ich das? Und so viele, auch Christen, Pharisäer, sind ja religiöse Leute, gehen einfach so, oh, da haben wir etwas gehört, in der Zeitung gelesen und irgend so, einfach so, die Wächterchristen, oder? Einfach das Urteil. Das ist ein ethischer Fall. Und den muss man irgendwie jetzt bewerten und benoten. Wenn wir jetzt aber in die Bibel lesen, zum Beispiel Jesaja 43, Vers 1. Gott ruft uns beim Namen. Bei deinem Namen. Und der Name heisst doch, bei deiner Lebensgeschichte, bei deiner Biografie, Gott sieht dich als Person, nicht als Fall. Und wenn du einmal gefallen bist, er sieht dich als Person, als Gesamt, er schätzt dich, dein Wert ist als Person bei deinem Namen gerufen. Die christlichen Wächtertypen und eben auch die mit dem Schwächezoom, oder? Die, das ist so die Helikoptermentalität. Und zum Glück hat die Gott nicht und Jesus in die Welt geschickt. Helikoptermentalität heisst, man schaut, was ist. Natürlich. Aber man überfliegt das Haus. Man überfliegt das Dorf, macht sich ein Bild und dann nach Google Map, oder? Von oben, oder? Wie sieht das genau aus? Aber man landet nie neben dem Haus, in dem Dorf. Und lebt nie mit denen. Und schaut nicht, wie es denen geht. Einfach von oben herab hat man so ein Urteil. Ah, das sieht so aus, das ist genau so und so und das ist mein Urteil. Helikoptermentalität. Haben die Pharisäer von oben herab wollen die Ehebrecherin beurteilen. Das war mal der eine Schadstelle ihrer Haltung. Fehler gegenüber. Die andere Schadstelle, das Defizit ist, sie haben wollen umbringen. Steinigen. Lösung ist, radikal all das Schlechte und all die schlechten Menschen, die müssen vom Erdboden verschwinden. Jesus hat die Helikoptermentalität nicht gehabt, sondern ist gelandet auf dieser Welt. Und zwar in Markus 2,17 sagt er, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sagt das von sich, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Heilen. Also heisst es für uns, wir sehen ein Fehler, ja, kann ja offensichtlicher Fehler sein. Wie helfen wir? Wie helfen wir zurecht? Wie könnte man so einer Ehe zurecht helfen? Woran liegt es, dass die Frau Ehebruch begangen hat? Ist der Mann Alkoholiker oder gewalttätig oder wie immer auch? Oder liegt es an dieser Frau? Ja, wie kann man die Ehe so zerbrochene Ehe wieder flicken? Wie kann man heilen? Das wäre eigentlich das Ziel. Also die falsche Haltung, Helikoptermentalität und besser umbringen, beseitigen als heilen. Der dritte Gliederungspunkt geht wieder jetzt ein bisschen, wie geht es den Pharisäern weiter? Herabsteigen auf dieselbe Stufe. Kein Recht zu verurteilen. Jetzt also da mal eine seltsame Reaktion. Man könnte da nur interpretieren. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Wieso hat er das gemacht? Es gibt verschiedene Interpretationsmöglichkeiten und alle sind eigentlich hilfreich für uns zum Leben. Vielleicht selber hat er eine Denkpause gebraucht, zum hören, was sagt jetzt Gott, wie muss ich jetzt reagieren? Also meine Pause als Stille vor Gott. Vielleicht hat er auch eine Denkpause den Pharisäer geben, einfach so nicht reagieren, nicht darauf eingehen. Hey, überlegt euch mal. Ist das massvoll? Ist das hilfreich? Was habt ihr jetzt gerade gesagt? Was wollt ihr eigentlich? Überlegt es euch doch. Oder vom Wortsinn her, also Graphein wäre das Schreiben, aber es heisst Katagraphein, also auch etwas dagegen schreiben. Ich könnte mir vorstellen, es ist ja, Gesetze sind ja geschrieben worden. Aber vielleicht andere Gebote aufgeschrieben hat. Sättige, die die Pharisäer übertreten haben. Einfach so mal, nicht nur, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht begehren, du sollst nicht lügen. Einfach so, einfach. Man könnte vieles aufschreiben. Vielleicht hat das Jesus gemacht. Eine prophetische Sünderliste. Wir wissen es nicht, aber eine Denkpause ist alleweil wichtig, wenn wir vor so schwierigen Fragen stehen. Und jetzt der erste Teil von seiner oder seine Antwort, Vers 7 und 8. Als sie doch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Also er nimmt jetzt nicht die Frau in Schutz und sagt, nein, das ist jetzt gleich nicht so schlimm gewesen. Doch, also, es ist so, Ehebruch, Todesurteil. Jetzt ohne Gnade. Jetzt sagt er aber, nur eine kann verurteilen und einen Stein werfen, wo ganz total, absolut ohne Sünde ist. Das ist kein Pharisäer, kein Schriftgelehrter, so ehrlich sind sie zueinander schon gewesen, dass sie gewusst haben, man muss ja opfern im Alten Testament, dass der Jesus will sagen, Das ist eine andere Frage. Wie moralisch und unmoralisch das ist. Aber wir Menschen haben nicht das Recht zu verurteilen. Steht uns nicht zu. Wir sind nicht legitimiert, Richter zu sein. Wir können vielleicht bewerten und sagen, Ehebruch ist Ehebruch, okay, gut, aber nicht verurteilen. Kein Stein werfen. Wer sind wir denn, dass wir Stein werfen auf andere? Es ist schlecht machen? Schmollen und uns zurückziehen, sie einfach meiden, sie entwerten, was alles die möglichen Steine sind, einfach herumnörgeln, bloßstellen. Wer sind wir? Also, er sagt, wenn ihr frei wollt werden, vor dem Verurteilen, vor dem einander richten, da ihr Christen, auch in den FG Baden-Württingen sind euch bewusst, ihr habt überhaupt kein Recht dazu. Es gibt nur einen, der das Recht hat, das wäre Gott und das wäre Jesus, der vollkommen ist. Also einfach mal, das ist mal so das Erste, die Therapie. Wir haben nicht das Recht, Richter zu sein und Steine zu werfen. Und nun geht die Therapie der Pharisäer eigentlich weiter. Vers 9. Von seinen Worten getroffen, verließ ein jeder nach dem anderen den Platz, die Ältesten unter ihnen, die Reifsten, Vorsteher gewesen sind zuerst. Ja, ohne Sünde habe ich doch auch Sünde. Ja, eigentlich brauche ich ja auch Vergebung. Ich brauche ja eigentlich auch Gnade. Sie sind plötzlich auf der gleichen Stufe gestanden wie die Ehebrecherin. Sie haben sich getroffen, kann man so sagen, bildlich gesprochen, vor dem Kreuz. Als Menschen, wenn sie daran geglaubt hätten, als Menschen, die Vergebung brauchen. Und das ist der Weg von der Gnade. Und so ist es uns möglich, können zu vergeben. Es ist uns möglich, den Richterplatz in unserem Herzen drinnen zu verlassen. Nehmen wir das als Entschluss, wenn wir spüren, wir sind wieder am Nörgeln und am Richten und Verurteilen, gehen wir heim, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. Zu sich heim, kann man sagen, in sich selber gehen und merken, wer man ist. Das ist also Gnade. Jetzt zum vierten und letzten Punkt mit dieser Frau. Wie ist jetzt Jesus mit dieser Frau umgegangen? Also die Pharisäer sind jetzt nie mehr. Und jetzt hat dich keiner verurteilt, sagt Jesus zu dieser Frau. Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Er hat Möglichkeit gehabt zu verurteilen. Er sagt nicht, ich habe keinen Grund. Das ist alles nicht so schlimm. Sünd bleibt Sünd. Das ist eben der dritte Weg. Sünd bleibt Sünd. Und auf Sünd kommt die Strafe. Aber weil er für die Frau und für uns alle gestorben ist, die Strafe, gibt es keine Verurteilung mehr. Für die, die das annehmen. Du darfst gehen. Aber eben, wir sind uns da klar. Jesus weiss schon, das kostet mein Leben am Kreuz. Und von dort her ist einfach für uns die Zukunft. Also stellen wir uns dem vor, einst, wir stehen jetzt vor Gott in dem Gerichtssaal und wir dürfen lebendig aus dem Gerichtssaal raus in die Ewigkeit durch das, was Jesus für uns da hat. Und da kommen vielleicht Ankläger. Und da kommen vielleicht schon heute Ankläger im Gewissen drin. Und da hast du doch, und vielleicht der Böse da will uns auch noch irritieren. Und das stimmt nicht in deinem Leben. Und dort hast du falsch reagiert und. Die Ankläger gehen einfach weg. Weil Jesus da ist. Und Jesus für uns gestorben ist. Jetzt geht's aber noch weiter, die Unterredung. Geh weiter, geh dein Leben zurück. Aber du darfst jetzt ein neues Leben anfangen. Es endet die Geschichte im Vers 11 mit der Aussage, sündige von jetzt an nicht mehr. Ja, schon. Jetzt ist er mal daneben gegangen. Einmal Ehe braucht es. Das lässt er durch, oder? Aber mehr jetzt das vollkommene Leben. Das wäre aber nicht biblisch gedacht und wäre auch nicht christozentrisch gedacht. Er sagt dieser Frau, such nach einer Möglichkeit, such nach einer Kraftquelle, wo es möglich ist, dass dein Leben sich verändert. Such nach Veränderung, such nach Erneuerung. Gerade jetzt bei dir im sexuellen Gebiet, da, sagt er zu dieser Ehebrecherin. Es ist eine Möglichkeit, dass du siegreich sein kannst. Der Apostel Johannes sagt es im ersten Brief, Kapitel 5, Vers 4. Denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Auch über die sexuellen Anfechtungen und. Siegt über die Welt. Es gibt da Möglichkeiten. Es ist nicht Utopie. Diesen Sieg macht uns unser Glaube möglich. Nicht unsere Kraft, sondern einfach der Anschluss an Jesus. Im Vers vorher, der Zusammenhang heisst, unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich darin, dass wir seine Gebote befolgen. Also geht es direkt um die Möglichkeit, können umzusetzen, was in der Bibel steht. Und so fordert uns Gnade auf, nicht nur einfach bei der Vergebung stehen zu bleiben, sondern wo ist die Möglichkeit? Die Möglichkeit zur Veränderung, zur Befreiung, zur Erneuerung. Und das ist wiederum Gnade. Der Anschluss an Jesus. Also von dort her, ist am Schluss die Fragestellung. Wir dürfen das packen. Wir dürfen uns entscheiden, Jesus, das will ich. Die Vergebung. Können einfach von dem Gerichtsplatz, wo das stehst du mitten drin, rein, wie die Ehebrecherin, und plötzlich ist niemand mehr um und du bist einfach frei. Und mit dieser Möglichkeit gehe ich hin und sündige hin und nicht mehr. Das wird das ab und auf und ab sein, aber Jesus sagt, rechne mit dieser verändernden Kraft. Das siegende Gnade. Ich will noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir jetzt das auch dürfen, im Abendmahl dann feiern, einfach du bist gestorben am Kreuz, wir sind frei, wir sind entlastet. Und wenn es da innen Menschen hat, die das jetzt noch nie für sich in Anspruch genommen haben, dürfte der Augenblick vom Abendmahl doch etwas sein, sage Jesus, das will ich. In dem Sinnbild für mich entgegennehmen, du bist gestorben, du hast die Todesstrafe, die ich verdient hätte, getragen. Ich darf wegen dir, wegen deiner Gnade, einfach lebendig vom Gerichtsplatz weg. Nicht, weil ich keine Schuld habe, sondern weil sie du mir vergeben hast. Amen.